gerade ausgebrochen aus dem Gefängnis und auf der Flucht, begrüßt euch euer Sneakpot zur Ausgabe 71. Wir besprechen heute den Film Public Enemy Number One, Mordinstinkt. Unser Sneakpot-Sofa haben wir eingezäunt mit Stacheldraht und wir stehen mitten in Paris. Mit mir hier die Waffe am Anschlag, Martin Narajek.
Hallo.
Da drüben, aufgegangen wie Gérard Depardieu, Christoph Perner.
Was kläffst du hier rum, du Straßenköter, ha?
Und am Steuer unseres Sofas, Robert Krüger.
Hi. Und der Bankräuber da drüben, Stefan Giesberg.
Guten Tag. Public Enemy. Um was ging es?
Eigentlich ist es recht leicht erzählt, oder? Es geht um die Verbrecherkarriere von Jacques Mérine.
Genau. Jacques Mérine, ein französischer Verbrecher, den es wirklich gegeben hat, kommt aus dem Algerienkrieg zurück und ja, muss natürlich den Wiedereinstieg in die Gesellschaft finden und legt dann erstmal eine saubere Verbrecherkarriere hin, also Bankraub, Prostitutionsgeschäfte und so weiter. Und ja, das treibt ihn so weit, dass er dann am Ende das Land verlassen muss und mit wechselnden Frauen auf Raubzug ist quasi bis nach Amerika.
Er arbeitet als Prostituierte?
Nein, der war nur irgendwie mit einer Prostituierten zusammen oder so. Ich glaube, er war nicht mal Zuhälter. Das war nicht so sein Ding. Dafür war er nicht kontrolliert genug. Überhaupt hat er ein bisschen Probleme mit seiner Aggression. Also sowohl bei Frauen als auch bei krummen Dingern scheitert es dann irgendwie doch oft daran, dass er durchdreht.
Ja, es geht immer ordentlich auf die Fresse.
Mhm. Ja, es sind auch nicht nur die krummen Dinger. Er kann nicht abgelehnt werden. Es ist auch, hat er mal einen legalen Job, wo er dann später, was war er da, Haushälter, Chauffeur, irgend sowas. Und das erste Problem, der erste Konflikt und er muss sofort wieder durchdrehen.
Ja.
Ich bin gerade erstaunt, dass du sagst, er kann nicht abgelehnt werden. Das klingt so, als hätte das der Psychologe dir vorgesagt. Naja, egal, das war gemein. Aber er hat echt damit Probleme, wenn ihm irgendjemand sagt nein oder es geht nicht, dann tickt er eigentlich jedes Mal aus. Aber trotzdem ist er ziemlich erfolgreich in dem, was er tut.
Ja, natürlich, weil er auch eben rücksichtslos ist und wenig Hemmungen hat. Obwohl das mit dem wenig Hemmungen, das ist ja so ein bisschen spannende Geschichte, weil gleich in einer der ersten Szenen, die eben noch im Krieg spielt, wird ja gezeigt, dass er eben doch nicht völlig hemmungslos jeden über den Haufen schießt, sondern dass er schon irgendwie auch eine gewisse Art von Moral hat, was dann später nicht mehr so ganz deutlich wird.
Ja, man hat das Gefühl, dass man seiner Moral beim Schwinden zusehen kann, über den Film hinweg.
Ja, das stimmt.
Anfangs, wie du gerade sagtest, in der Szene, wo er in einem Algerienkrieg ist, da wird er zu gewissen Dingen genötigt von seinen Vorgesetzten und da hat er noch Hemmungen und die gehen weg, auf jeden Fall.
Ja, sonst hätte er nie so erfolgreich werden können, wie er es dann war. Es ist ja nach einer wahren Geschichte oder jedenfalls stand das am Anfang von dem Film so da, dass die Lebensgeschichte wahr sei, aber nicht ganz so, wie sie im Film dargestellt ist, weil man das die Tiefgründigkeit eines Lebens überhaupt nicht darstellen könne oder so.
Ja, er hat ja auch mitgeschrieben am Buch, was natürlich nichts heißt. Damals bei diesem Uschi Obermeier-Film hat sie ja auch mitgewirkt am Buch und da konnte man sich auch, da herrschen auch Zweifel, ob das wirklich so war, wie das da erzählt wurde. Das war eben eine schöne Geschichte und so ist das jetzt eben auch eine schöne Geschichte fürs Kino, die wohl irgendeinen wahren Hintergrund hat. Aber bei manchem haben wir auch gesehen, also ich denke da jetzt zum Beispiel an wie sie das Gefängnis versucht haben zu befreien von außen zu zweit. Das war halt schon ein bisschen arg an Haaren herbeigezogen oder übertrieben.
Ja, du hast es ja angesprochen, der Film basierte auf einer wahren Geschichte. Und man kann das auch nachlesen. Also diesen Jacques Mérine gab es wirklich. Es ist wirklich ein großer Verbrecher in Frankreich gewesen. Und ich habe mich mal ein bisschen in die Wikipedia vertieft, ein bisschen nachgelesen über seine Leben. Und der Film ist sehr nah dran an dem, was wirklich gewesen ist, wenn man der Wikipedia vertrauen mag. Dieser Gefängnisausbruch, den du angesprochen hast, ist schon ziemlich unrealistisch. Und man fragt sich, wie man den Blödsinn überleben kann. Und nicht nur den Ausbruch, sondern auch den Versuch, hinterher noch die Kollegen zu befreien. Aber es hat er wohl wirklich gemacht. Also er ist da wirklich gewesen und das ist auch schiefgegangen, so wie im Film auch. Und er muss es wohl überlebt haben, weil danach geht die Geschichte noch eine Weile weiter. Und er hat es ja auch angesprochen, dass er mitgeschrieben hat an dem Film. Das ist so nicht ganz richtig. Er hat ein Buch geschrieben über sein Leben. Mittlerweile lebt der Kerl nicht mehr. Und dieses Buch ist wohl natürlich eben als Basis mit eingeflossen in den Film. Und demzufolge natürlich ist seine Sicht seines Lebens da zum großen Teil mit eingeflossen.
Ja, hätte mich auch gewundert, wenn er noch lebt. Das ist natürlich jetzt sehr spekulativ. Aber der Film geht ja los mit so einer Szene, der man eigentlich, also ich entnehme der, dass er da stirbt. Das ist, also es wird dann die Szene bricht dann ab. Aber er ist eben mit einer Frau in einem Auto unterwegs. Und es wird dann eben ein Anschlag auf ihn verübt. Und es bricht dann eben in dem Moment ab, kurz bevor es dann eben dazu kommt. Aber eigentlich muss man annehmen, dass es da vorbei ist mit ihm. Aber weiß ich natürlich nicht. Kann natürlich sein, dass es irgendwas mit dem zweiten Film zu tun hat. Und direkt danach springt es dann eben 30 Jahre zurück in die 50er. Und eben, wie du schon angesprochen hast, in den Algerienkrieg. Und dann wird eben erst diese ganze Geschichte erzählt und man wartet die ganze Zeit des Films über, dass eben diese Frau auftaucht. Und das ging mir bei der, habe ich ja schon gesagt, kommen ganz viele Frauen die in sein Leben und bei jeder denkt man sich, ah, ist das jetzt die Frau von dieser letzten Szene? Und dann verschwinden die aber wieder und dann ist es wieder nicht. Und der Film geht zu Ende und diese Frau ist noch nicht aufgetaucht.
Ganz eigenartig, ja.
Ja, dazu
überhaupt muss man... das Ende, ja?
Ja, dazu muss man natürlich sagen, wenn du sagst, die Frau ist immer noch nicht aufgetaucht. Es ist nur Teil 1, ne? Das weiß man bis kurz vor Ende nicht, aber es wird noch einen zweiten Teil von diesem Film geben und ich habe auch gesehen, auf den Plakaten werden die wohl auch gemeinsam vermarktet.
Ja, überhaupt dieses Ende, ich glaube, das war das absurdeste Filmende, was ich je gesehen habe.
Es ist faszinierend. Ist ja,
ne? innerhalb des Films, also der Film ist zu Ende und dann, noch bevor der Abspann kommt, kommt ein Trailer für den zweiten Film, aber dieser Trailer gehört schon irgendwie in den Film, also in den ersten Film.
Ich fand das super gelöst. Seltsam. Ich fand das ganz, ganz toll gelöst.
Ich find's auch toll. Super.
Ja, ja und fand ich auch.
Ist in diesem,
Was ich immer generell ein großes Problem bei Kinofilmen finde, ist, dass die, wenn die zu lange sind, und das finde ich ist bei diesem Film, der ja eigentlich ein Film ist, also man spricht ja von Teil 1 und von Teil 2, und der erste geht jetzt 113 Minuten und der zweite soll dann auch nochmal knapp 2 Stunden gehen, finde ich ganz gut gelöst, dass sie es so machen. Also ich finde es halt eben auch schwierig, zum Beispiel, wenn man so Filme hat wie Herr der Ringe oder so, da sitzt 4 Stunden im Kino mit Pause, finde ich teilweise zu lang. Und da, finde ich, haben sie echt mal eine super Lösung gefunden dafür.
Naja, kann man natürlich auch als ganz schön freche Doppelvermarktung kritisieren, gell? Also man zahlt halt zweimal, um in den Film zu gehen.
Mhm. Ah, eine Sache wollte ich noch ansprechen. Also du hast tatsächlich recht. Ich habe den Wikipedia-Artikel zu Ende gelesen, ich werde es jetzt nicht verraten. Die Szene ist tatsächlich sehr wichtig und sie würde große Teile der Geschichte des zweiten Films vorwegnehmen. Insofern wollte ich nochmal gewarnt haben. Also wer den ersten und den zweiten Teil noch gucken will und will sich's nicht versauen, nicht den Wikipedia-Artikel über Jacques Merin anlesen, dann hättet ihr alles gelesen. Dann wüsstet ihr alles. Dann wär's vorbei.
Ich finde aber nicht nur das Ende ist gut gemacht in dem Film. Ist auch sonst sehr handwerklich. Gut, wir hatten ein bisschen Probleme, das zu beurteilen, weil wir in der dritten Reihe saßen.
Oh ja, das war echt Teil, fies.
Manchmal wurde uns doch ein bisschen übel. Aber also gerade wenn ich daran denke, diese Splitscreen-Sachen, das fand ich irgendwie lustig. Also meistens nervt mich sowas in Filmen, aber in dem fand ich es echt gut. Dass eben auf Splitscreens die Geschichte ja so ein bisschen anders jeweils erzählt wird, aus verschiedenen Perspektiven. Parallel oder fast parallel gezeigt wird, was gerade passiert, fand ich echt gut.
Sehr, sehr schick montiert, ja. Und das war auch für uns in Reihe 3 dann im Vorteil, weil wir dann nur auf so einen kleineren Teil der Riesenleinwand schauen mussten und wenigstens was erkannt haben. Mich hat dieses Splitscreen sehr stark an 24 erinnert, wobei es halt anders gelöst ist oder anders montiert ist als in 24. Da sind ja immer Sachen, die parallel passieren, beziehungsweise die gleiche Sache aus zwei unterschiedlichen Perspektiven gezeigt. Aber hier ist es ja, dass es irgendwie die Szenen einen Hauch unterschiedlich sind und dadurch eine ganz eigenartige Erzählstruktur auftaucht. Also irgendwie habe ich immer zwischendrin den Eindruck gehabt, dass mir drei Leute gleichzeitig die gleiche Szene erzählen. Also irgendwie einer, der es beobachtet hat vielleicht, er selbst, sie, sonst irgendjemand. Ganz, ganz toll gelöst.
Ja, anfangs hatte ich das Gefühl so, oh, das ist nicht ganz synchron oder oh, die Szene haben sie zweimal gedreht und dann hat's nicht, da hat er die Bewegung nicht so genau gemacht. Aber dann kommen Szenen, wo es so offensichtlich ist, dass man dann den Eindruck kriegt, ey, das ist Absicht, das ist Stilmittel an der Stelle. Und ich fand's auch faszinierend.
Ja, da wollte ich jetzt nochmal die Leute, die kein Splitscreen mögen, nochmal versichern, nicht der ganze Film ist so aufgeteilt. Also es sind nur wenige Szenen, gerade halt eben die Eingangssequenz ist halt eben sehr stark im Splitscreen-Format gedreht, aber der gesamte Film ist dann doch eher weniger, also konventionell gedreht worden, also von den Perspektiven her und gibt's wenig Splitscreen, weil es gibt auch viele Leute, die das überhaupt nicht leiden können und nicht, dass wir die jetzt verschrecken.
Er ist aber eben kein Hollywood-Film. Und das merkt man auch ganz deutlich. In Hollywood wird ja auch ganz oft kritisiert, dass alles erzählt wird. Alles wird haarklein erzählt. Sogar wenn man es sieht, wird es dann manchmal noch zusätzlich erzählt. Und das ist in dem Film angenehm, ja, europäisch möchte ich es nennen, obwohl das natürlich
ja, und sehr vereinfachend ist. Ja, und weil das deutsche Kino oft auch so ist, dass einem alles vorgekaut wird.
Ja, das auch. Aber hier ist es eben so, dass Dinge, die nicht unbedingt erzählt werden müssen, die werden dann eben zum Teil nicht gezeigt. Und das ist auch gut so. Es geht, irgendeine Entwicklung geht los und dann, also er entscheidet sich dazu, irgendeinen Raub zu machen und dann wird der Raub und die Vorbereitung und so, wird nichts gezeigt, sondern die nächste Szene ist einfach, er ist im Gefängnis. Also mehr muss nicht erzählt werden.
Ja, das ist toll gemacht und man kann es nicht mal so sehr dem Schnitt zuschreiben, dass man jetzt sagt, derjenige, der ihn geschnitten hat, ist gut, das ist gar nicht im Skript drin gewesen wahrscheinlich. Ist einfach nicht gedreht worden, der Teil, weil es den halt nicht braucht. Und das ist toll gemacht und bringt die Geschichte manchmal schneller voran, wieder zu den wesentlichen Punkten, wo gewisse Charakterentwicklungen passieren. Und man verschwendet eben nicht seine Screentime mit irgendeinem Raubzug, um zu zeigen, dass der schief geht.
Mich hat das aber zum Anfang etwas verwirrt. Also ich hatte immer so den Eindruck, wo sind wir denn jetzt schon wieder? Weil dadurch halt natürlich Sprünge entstehen, irgendwie dieser beschriebene Raubzug. Die überlegen sich, ob sie den Raubzug machen und besprechen und diskutieren und dann ist er im Bau. Und da habe ich mir gedacht, wo kommt denn jetzt dieser Sprung her? Springen sie zurück oder vor oder wohin? Man versteht es dann nach einer Zeit, aber also die ersten Male fand ich es verwirrend. Am Schluss hat es mich begeistert.
Ja, also als Mafia, es war zu dem Zeitpunkt, war er in so einem Mafia-Milieu und wenn man so Pate und solche Dinge gesehen hat, dann hat man ja schon erkannt an der Szene so, in diesem Raub, da ist irgendwas faul, hier wird irgendwas gerade gedealt und so und dann hat man diese Ahnung und in der nächsten Szene Knast, Bumm, bestätigt, fertig, Ende, Durchsage. Das war, ich fand den toll, also dieser Schnitt war Wahnsinn.
Ja, und dann auch noch mit den tollen Schauspielern, also mit Gérard Depardieu als Mafia-Boss, total ekelhaft, also Marlon Brando lässt grüßen, fett und unsympathisch.
Aber
und
ich bin mir sicher,
ist richtig ab.
Ich bin mir sicher, er brauchte keine irgendwie Tampons in der Wange. Der ist, also, das hat mich echt schockiert, als ich den gesehen habe. Der ist so,
Der ist so aufgegangen, ist der Hammer.
Ja. Ja, wir können es ja gut beurteilen. Wir sehen ja praktisch jeden seiner Filme in der
Sneak. Dauernd, ständig. Kommt neuer von ihm, zack, in der Sneak. Klar. Mhm. Was dreht er als nächstes, damit wir wissen, was wir in 4 Wochen in der Sneak sehen? Ach ja, den zweiten Teil von dem hier.
Das sollten wir wirklich mal, das geht ja jetzt nicht mehr. Aber das sollten wir wirklich mal auf dem Schirm behalten, ne? Was Gérard Depardieu so für Filme. Wir werden immer überrascht von irgendwelchen französischen Produktionen, sitzen dann im Kino, keiner hatte je was davon gehört vorher. Und dann, oh, Gérard Depardieu, na, hätten wir ja wissen können.
Mhm. War der letzte, den wir gesehen haben, nicht Bourdieu und das ist auch schon wieder 2 Jahre
her? Ach nein, Babylon AD war der letzte
und davor okay.
Asterix bei den Olympischen Spielen und stimmt. Davor dieser Monica Bellucci-Film, wo sie eine Hure spielt, die irgendwie...
Naja, Dutzende.
Ja,
also, ja. Also wie er hieß, weiß ich jetzt auch nicht, aber ich erinnere mich dran.
Also wo du gerade Monica Bellucci erwähnst, wollte ich nochmal auf den Hauptdarsteller zurückkommen, ist jetzt etwas durcheinander. Vincent Cassel hat auch mitgespielt in einem Film, der glaube ich in den Kinos nur wenig gewesen ist, aber zumindest auf DVD wohl glaube ich einen relativ großen Erfolg hat, Agent Secrets. Und da spielt er jetzt nicht unbedingt ein Verbrecher, aber der Film ist ganz ähnlich aufgebaut von der Machart wie dieser.
Ja, Vincent Cassel ist einfach im Moment der französische Schauspieler, eben auch der Schauspieler, der in Hollywood zum Teil vertreten ist, aber auch in ganz vielen populären französischen Produktionen. Also die meisten werden ihn wahrscheinlich aus den Purpurnen Flüssen oder aus dem Pakt der Wölfe kennen. Und natürlich, mit dem Gesicht ist man natürlich ein bisschen auf Bösewichte abonniert. Also ich weiß nicht, ob wir ihn in einer romantischen Liebeskomödie auch sehen können. Das habe ich nicht nachrecherchiert.
Das kann ja nicht jeder so ein Gesicht haben wie du, gell?
Ja, obwohl er in diesem Film eher unsympathisch rüberkommt. Vor allem dieser Schnurrbart, den er da hat, also das sieht furchtbar aus. Also macht ihn schon arg unattraktiv.
Hey, so einen lasse ich mir auch gerade wachsen.
Seit 6 Wochen.
Nein, gar nicht wahr.
Nur, dass du nicht so aussiehst wie er, sondern eher wie Reinhold Messner oder so.
Hey. Nichts gegen Reinhold Messner. Heißt er nicht Messmer?
Nachdem er 6 Wochen durch die Antarktis barfuß gelaufen ist.
Messmer ist der Tee. Aber egal, ach, ja, zurück zu dem Bart von dem Kerl. Also er ist schon, du hast auch gesagt, dass er auf Bösewichte abonniert ist. Und auch das ist ja in dem Film so eine fragwürdige Sache. Er ist die Hauptfigur, aber er ist ein Verbrecher und er macht auch wirklich fiese Dinge und ist ein furchtbarer Choleriker. Aber er ist ja schon die Figur, der wir den ganzen Film über folgen und der wir auch schon so ein bisschen Sympathie entgegenbringen müssen, die unsere Identifikationsfigur in dem Film ist. Aber mir ist unglaublich schwer gefallen. Also der hat immer wieder Ansatzpunkte gegeben, wo ich dachte, das ist so der, naja, in Anführungszeichen Gentleman-Verbrecher. Es gibt ja viele Filme, wo der Hauptdarsteller ein Gentleman ist und trotzdem Verbrecher und man sympathisiert mit ihm und hofft, dass sein Coup klappt. Aber hier ist das oftmals schwer. Manchmal, man will natürlich nicht, dass er beim Gefängnisausbruch erschossen wird und dann prügelt er wieder seine Frau zusammen. Dann denkt man sich, so ein blödes Arschloch. Es macht es einem nicht einfach, der Film.
Er ist natürlich nicht auf Bösewicht abonniert. Das möchte ich. Den Film, den ich vorhin genannt habe, den Purpurne Flüsse, da spielt er auch kein Bösewicht. Also ist nicht immer so. Aber er ist halt nicht ein Hübscher, gell?
Nee. Und er ist echt unsympathisch. Also ich mochte ihn nicht den ganzen Film über. Trotzdem habe ich gehofft, dass er nicht erschossen wurde, dann als er gehauen hat. Und
der Film weitergeht.
Ja, also es war nicht ein Film, wo ich mir zwischendurch gedacht habe, er schießt ihn einfach, damit wir nach Hause gehen können. Also da fand ich ihn doch deutlich spannend genug. Ob ich jetzt den zweiten für 8 Euro mir anschauen würde, weiß ich nicht. Aber vielleicht gönnt uns die Sneak den ja, dass wir ihn auch da sehen dürfen.
Gibt's noch was über die Sneak allgemein zu sagen?
Oh ja. Ja, der Anfang, gell?
Dieser monstermäßig lustige April-Scherz, der ist leider so dermaßen in die Hose gegangen. Wenn der liebe Sneak-Gemeindemann schon reinkommt und dann, ja, da brauchen wir nicht zu erwarten, dass er irgendwie dass irgendwas kaputt gegangen ist. Die haben nämlich am Anfang, das sollte man vielleicht jetzt noch erzählen, es lief die Trailer-Show und dann wurde es plötzlich wieder hell und es sah so aus, als ob der Projektor kaputt ist oder eine Lampe oder sonst irgendwas und dann kam er rein und erzählt irgendwelche Sachen und von wegen, wir sollen am nächsten Tag alle wiederkommen, aber nee, lieber Sneak-Gemeindemann, das glaubt dir keiner. Wir kennen dich.
Aber er hat immerhin er hat versucht, das clever zu machen. Er hat kein Mikro dabei gehabt und hat gleich einmal als erstes gesagt, oh, er hätte was zu verkünden und er hat jetzt gerade kein Mikro, weil er war auch nicht drauf vorbereitet. Insofern,
ja,
er hat's versucht.
Lustig fand ich es auch.
Ja, und hoffentlich gibt's mal demnächst wieder so eine schöne Spielaktion.
Hat er gesagt,
gewinnen oder kommt. So? Ja, hoffentlich. Aber es war voll im Kino, oder?
Seid ihr richtig am 1. April richtig in April geschickt worden jetzt?
Ich nicht, nee.
Nö.
Naja, Stefan, wir beide schon. In gewisser Weise.
Echt? Von wem?
Ja, von meiner Schwester, ohne dass sie es wollte.
Ach ja.
Sie schreibt bei Facebook irgendwie, ja, bin jetzt auf dem Weg zum Flughafen, irgendwie super Last Minute buchen. Und wir beide so kommentiert, ja, dann wohl heute keine Sneak und viel Spaß und so. Und eine Stunde später fällt uns auf, Moment mal, die war doch erst vor, ich weiß nicht, 2 Wochen, 10 Tagen im Urlaub. Und heute ist der 1. April, die hat uns verarscht. Und dann gleich noch einen Kommentar geschrieben, so, 1. April. Ja, und dann schreibe ich meiner Schwester eine SMS, so, heute Sneak. Und dann ruft sie mich an, ja, sie ist am Flughafen. Fährt wirklich nach Madeira. Fliegt nach Madeira. Tja, also wir wurden in April geschickt, ohne dass das so beabsichtigt war.
Wir haben uns quasi selber in den April geschickt.
Genau.
Mir ist am Ende vom Film aufgefallen, wenn mich jetzt jemand fragt, ob er den Film anschauen sollte. Bin ich mir mit mir selber uneinig, ob man nicht vielleicht warten soll, bis der zweite Teil auch da ist und dann lieber so eine lange Nacht macht oder sich die auf DVD holt und hintereinander wegschaut. Irgendwie möchte ich schon wissen, wie es weitergeht. Wie ging es euch da?
Ja, man muss auf jeden Fall beide sehen.
Ja, also mein Kommentar, als wir da gesessen haben, der Abspann kam, war sofort, ja, hoffentlich zeigen sie uns den zweiten jetzt bitte auch in der Sneak. Also man will es wissen. Man will wissen, wie es weitergeht.
Ja, das kann aber gut sein, dass, wie Christoph schon angesprochen hat, dass sie eben jetzt Kasse machen wollen, haben jetzt den sehen jetzt, dass der Erfolg sich einstellt, dass die Leute den Film mögen, dann kann es durchaus sein, dass wir den nicht in der Sneak kriegen und dass wir halt eben schon die 8 € ausgeben müssen. Ich werde es aber auch tun. Also ich möchte den zweiten Teil auf jeden Fall sehen. Mir hat der erste sehr gut gefallen und würde auch dann die 8 € entsprechend ausgeben für den zweiten Teil. Und ich denke, wenn ich jetzt das in Punkte sagen würde, jeder Punkt 1 €. Also 8 Punkte von mir.
Ja, mir war er ein bisschen zu brutal und es hat sich dann auch irgendwie wiederholt. Es ging halt immer Überfall, Gefängnis, Gefängnisausbruch, Gefängnisbefreiung, Überfall, Rumballern, Gefängnis. War mir ein bisschen zu viel, aber ich fand ihn schon gut und ich fand ihn gut gemacht. Ich gebe ihm 7 Punkte.
Nee, ich schließe mich dem Martin an. 8 Punkte. Spannender Film, guter Film, hervorragende Charakterentwicklung, wunderbar geschauspielert und schön erzählt. Ja, 8 Punkte.
Ich gebe ihm 7,5 und wer wissen möchte, warum, der spult nochmal an Anfang zurück.
Hä?
Naja, und hört einfach nochmal, da habe ich ja schon genug gesagt. Ich brauche das jetzt nicht nochmal zu wiederholen, oder?
Ah, so, okay.
Das nennt man Zusammenfassung.
Fazitverweigerer.
Fazit.
Ja, das ist mein Fazit. Wer nicht aufgepasst hat, muss halt nochmal hören.
Okay.
Darf uns nochmal hören.
Stefan ist auf Randale aus, das ist er ja sonst nicht.
Wenn ich auf Randale aus bin, dann klingt das anders.
So, dann randalieren wir jetzt hier mit einem Sneak-Tipp.
Sneak-Tipp, ja, passend zum Thema Randale. Ich tippe auf Sunshine Cleaning.
Oh.
Das ist das, was in Gera gelaufen ist, gell? Mit dem Tatort, Saubermachung.
Genau, den hat er ja richtig gut gefallen. Apropos Gera, gut, dass du mich dran erinnerst. Die haben ja in der letzten Folge, falls jemand von unseren Hörern Gera hört, von dem Triathlon berichtet. Ich werde da starten. Und jetzt natürlich die Frage hier, liebe Gera-Hörer, ihr wohnt ja direkt vor Ort. Zum einen kommt ihr natürlich sicherlich alle, um uns anzufeuern, um mich anzufeuern. Aber wie wär's denn, wenn ihr auch eine Staffel aufstellt? Oder Erik hier mit euren Jungs vom Kinocast? Ihr könntet doch mal bei einer Staffel starten, oder? Oder allein?
Wie lang ist denn der Triathlon? Was muss man denn da leisten?
Also da gibt's, ich starte über die olympische Distanz. Das sind 1500 Meter Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen. Das kann man als Staffel machen. Das heißt, jeder macht nur eine Sportart. Oder es gibt auch die halbe Distanz, also 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen. Das ist dann so eine Sprintdistanz und auch das geht als Staffel. Also das sind, also gerade die kurze Distanz, die schafft man fast ohne Training, wie du ja in 3 Wochen beweisen wirst, oder?
Ja, bisher habe ich noch nicht trainiert, ja. Ich werde das...
ich bin heute gelaufen.
Anfangen.
Du hast noch bis zum 7. Juni Zeit in Darmstadt, falls da jemand mit uns starten möchte.
Mir wird gerade schlecht.
So, genug Triathlon-Werbung gemacht. Kommen wir zu den Cocktail. Kommen wir zum Sneak-Tipp, Robert.
Ja, ich glaube, dass wir auch einen Film sehen werden, den sie in Gera schon hatten. Irgendwie kriegen wir immer die abgelegt. Naja, das ist ja nur unser Tipp. Also, jedenfalls tippe ich auf Bedingungslos. Ein skandinavisches Drama. Und skandinavische Filme würde ich gerne mal wieder einsehen. Meistens gefallen mir die ganz gut.
Aha. Also. Ich tippe, nein, ich habe die furchtbare Befürchtung, dass wir die Ludolfs zu sehen kriegen, dass wir die sehen müssen, ertragen müssen. Obwohl, das ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Ich meine, der Trailer sagt nichts über den Film aus. Will ich jetzt mal wohlwollend formulieren, lassen wir uns überraschen.
Also, ich glaube, der Trailer sagt sehr viel über den Film aus und ich befürchte auch, dass wir den sehen werden. Und ich weiß nicht so ganz, wie der uns gut tun wird. Ich glaube, ich muss mich da schämen, wenn ich den sehe. Also so fremdschämen. Es ist irgendwie, berührt mich das. Also wenn ich den Trailer schon sehe, bin ich da peinlich berührt.
Hat jemand von euch schon mal länger als 5 Minuten diese Serie im Fernsehen geschaut?
In Serien nicht, aber ich glaube, kurz bevor es die Serie gab, gab es die ja schon mal in so einer Doku. Und die habe ich gesehen. Ich weiß nicht, wo das war, bei irgendeinem Infotainment Scheiß. Da habe ich die schon gesehen und das war echt gruselig. Also die, ich weiß nicht, ob ihre Mutter noch lebt. Die haben damals noch mit ihrer pflegebedürftigen Mutter zusammengehaust oder gelebt. Und das war, weiß nicht, ob man das unbedingt zeigen muss. Das ist so ein bisschen Ergötzen. Weiß nicht, was das soll.
Ja, aber ich würde jetzt wirklich nicht zu viel vom Trailer auf den Film schließen, um nochmal auf den aktuellen Film zurückzukommen. Hätte dem Trailer nach, der lief ja auch schon ein paar Mal jetzt in der Sneak, hätte ich mir Mordinstinct auch nie angeguckt.
Naja, du, aber das sind keine Schauspieler, die du läufst. Es ist vielleicht auch keine Doku, es ist irgendwas zwischen Doku und Geschichte. Aber die spielen sich selbst und die sind so. Also, das ist nicht Tom Gerhardt, der einfach nur so tut, als ob.
Bei dem glaube ich auch, dass er so. Na egal.
Hat er nicht studiert? Ich glaube schon.
Das sagt nichts, schau dich doch an.
Ich habe keinen Abschluss.
Noch nicht, pass auf, aber in 2 Jahren hast du auch einen Abschluss. Wenn wir jetzt am Dienstag erscheinen und uns unsere Hörer hören, dann wird vielleicht der ein oder andere dabei sein, der am Sonntag im Kino war und die Ludolfs gesehen haben im Kinopolis. Und ich hoffe einfach, dass das Kinopolis nicht Filme zeigt, die schon gelaufen sind.
Hat er da Premiere oder was?
Ja, da ist eine Preview.
Okay. Oh, das heißt, der geht an uns vorbei oder was?
Ich hoffe's.
Ich find's nur toll, dass der eine von den Ludolfs original so aussieht wie James Hetfield von Metallica.
Das stimmt,
ja. Könnte ich mich jedes Mal kaputt. Wenn ich diesen Trailer sehe, denke ich mir, oh, James Hetfield bei den Ludolfs, Wahnsinn.
Der läuft am Sonntag in der Vorpremiere.
Ja, habe ich gerade vorhin gelesen. Gesehen.
Ganz schön früh.
Ja.
Na gut, ja, dann ist uns das ja schon mal erspart geblieben. Schön, freue ich mich.
Dann gewinnen Stefan oder ich diese Woche.
Ja, aber. Sieht's aus. Sunshine Cleaning wird schon kommen. Und darüber werden wir nächste Woche reden. Jetzt könnt ihr euch wieder hinlegen, euren iPod ausmachen und weiter euren Büroschlaf frönen. Gute Nacht.
Tschüss.
Gute Nacht.
Arbeitet nicht zu viel.
Sie auch nicht. Zumindest, ja doch, er tut es ein bisschen, aber nicht so wie die anderen Szenen. Schneiden wir raus, nochmal von vorne mit dem.
Genau, wir fangen nochmal mit der Zusammenfassung an.
Finde ich super. Das ist ganz alles toll. Wir machen einfach weiter so.
Nein, das ist ganz großes Rumgestammeln, Scheiß.
Ja.
Okay, wo steigen wir wieder ein?
Du zischt ganz viel im Moment.
Genau, und dann kann man ja auf diese Szene kommen, die, oder muss man gar nicht, die spoilert ja auch sehr stark. Obwohl, wir wissen ja gar nicht, wie es ausgeht. Wir können die Szene schon erwähnen.
Wir müssen auf diese Szene kommen.
Ja, die Vermutung liegt ja nahe, also.
Ja, ich weiß, was mit der Szene auf sich hat, aber ich darf es natürlich nicht sagen. Und ich will es euch auch nicht sagen, weil ihr es nicht wissen wollt. Also es spoilert ja, natürlich klar. Das Ende vom nächsten Film.
Natürlich.
Gut, zur Ausgabe 71. Und wir besprechen heute den Film Public Enemy Number One, Mordinstinct. Unser Sneakpot-Sofa haben wir mit Stacheldraht eingezäunt.
Stopp. Entschuldigung, heißt der
ja.
Mordinstinkt? Heißt der nicht Todestrieb?
Das heißt der zweite.
Oh, stimmt.
Schlecht. Dann entschuldige ich mich förmlich.
Herr Krüger? An welcher Stelle hast du mich jetzt rausgebracht?
Sehr hübsch.
Fang einfach mit. Heute besprechen wir den Film nochmal.
Herr Krüger hat zugehört. Respekt.
Entschuldigung, ich dachte, du redest gerade Blödsinn. Ich wollte das verhindern.
Ach so, ja.
Okay, dann nochmal, Stefan, oder?
Hat jemand gesehen, dass die Bayern heute 5-1 verloren haben?
Nee, gegen wen?
Gegen Wolfsburg, in Wolfsburg. Sensationell, am Schluss hat, glaube ich, ein Wolfsburger 5 Bayern ausgespielt und dann am Rensing vorbei ins Tor gerollt, den Ball. Sehr schön. Naja.